Politik im Boxring, der BDKJ Hessen Podcast. Wir treffen die jugendpolitischen SprecherInnen der demokratischen Parteien und debattieren über Jugendbeteiligung, politische Bildung, Ehrenamt und vieles mehr. In dieser Folge Elisabeth Kuller von der Partei Die Linke im Ring für Partizipation, Empowerment und rassismuskritische Veränderung.
Heute sind wir mit einer neuen Gästin verabredet. Wer bist du denn?
Hi, ich bin Elisabeth Kuller.
Und warum bist du interessant für uns?
Wahrscheinlich, denke ich, weil ich für Die Linke kandidiere zur Landtagswahl als Spitzenkandidatin und Wiesbaden mein Wahlkreis ist und ja, ich so jetzt mittlerweile irgendwie Person des öffentlichen Lebens geworden bin, musste ich feststellen.
Ja, und dann haben wir noch eine dritte Person hier. Wer bist du denn?
Hi, ich bin Erik Wittmund-Vadulla und ich bin der geschäftsführende Diözesanvorsitzende vom BDKJ Limburg und auch Teil des Vorstands der BDKJ Landesstelle in Hessen.
Genau, und mein Name ist Simeon Hayung. Ich bin Bildungsreferent beim BDKJ in Limburg und führe heute so ein bisschen durchs Gespräch zwischen der Linkspartei und der jugendpolitischen Sprecher der Linken und dem BDKJ-Vorstand. Der Anlass, du hast es gerade schon richtig gesagt, ist so ein bisschen die anstehende Landtagswahl, wo wir als Jugendverbände uns natürlich auch ein bisschen überlegt haben, was machen wir da im Wahlkampf dazu? Und da wäre dann für mich, oder wollen wir erstmal so ein bisschen wissen, wer ist denn diese Person, die jetzt jugendpolitische Sprecherin in dieser Legislaturperiode war oder ist? Wer bist du so als Mensch erstmal?
Das fragt man sich, glaube ich, selber die ganze Zeit, wenn man im politischen Betrieb ist. Also ich bin 33 Jahre alt, bin gebürtig aus Mittelhessen, Grünberg. Also so ein richtig hessisches Gewächs, würde ich mal sagen. Habe in Marburg studiert, Politikwissenschaften, Bachelor und Master. Und bin dann seit der letzten Legislaturperiode Mitglied des Hessischen Landtags geworden. Also 2018 waren ja die letzten Wahlen. Und bin dann nach Wiesbaden gezogen. Und ja, ich bin, glaube ich, noch relativ jung für das politische Geschäft. Durchschnittsalter im Landtag ist 50. Ich bin jetzt 33 und Fraktionsvorsitzende irgendwie und auf einmal schon sehr viel Verantwortung bekommen. Ja, ansonsten in meiner Freizeit bin ich, mag ich Musik und mache gerne Musik. Und ja, davon bleibt aber leider aktuell nicht so viel übrig.
Das ist immer so die Frage, was da dahinter steckt. In der Politik, also was würdest du sagen, wie viel Zeit verbringst du mit der Politik, wenn du sagst, da bleibt nicht so viel übrig?
Naja, natürlich als Landtagsabgeordnete ist natürlich ein Fulltime-Job, das ist ja quasi ein Berufspolitikertum, was man dann ausübt und dann ist man schon, ich bin jetzt auch noch Fraktionsvorsitzende, das heißt, ich bin auch noch Chefin, habe Personalverantwortung. Ja, das kommt immer ein bisschen darauf an. Also es gibt die 70, 80 Stunden Wochen, die gibt es definitiv. Dann gibt es aber auch Wochen, da hat man mal 40 Stunden oder mal 35. Aber so, ich sag mal, im Durchschnitt würde ich so sagen, 50 bis 60 Stunden Wochen hat man schon. Und die Wochenenden sind halt keine Wochenenden. Es ist, man ist gewählt. Man hat ein Mandat und das hat man ja 24/7. Dann kann man jetzt nicht sagen um 8 Uhr, so bitte jetzt nicht mehr anrufen. Aber das gehört halt dazu.
Spannend, total spannend, wie unterschiedlich Politik bei euch in den Parteien und Fraktionen ist und wie wir das in unseren Jugendverbänden erleben, weil bei uns ist alles ehrenamtlich geleitet, alles funktioniert über eine ehrenamtliche Struktur. Wir haben auch Mitarbeitende, wie jetzt Simeon hier bei uns im Podcast, die haben natürlich ihre sehr festen Arbeitszeiten und wir richten unsere komplette Arbeit nach den Ehrenamtlichen aus. Also da funktioniert es dann, okay, du musst bis um 6 in deinem normalen Job, in deinem nicht ehrenamtlichen Job arbeiten und danach machst du deine ehrenamtliche Leitung. Wie unterschiedlich das ist, aber dass wir trotzdem uns im selben Themenfeld der politischen Bildung bewegen. Und auch sehr häufig dieselben Themenfelder haben, auf die wir später nochmal eingehen, beziehungsweise wo du dir deine eigenen Themen mitgebracht hast, wo du gesagt hast, da würdest du gern drüber reden. Bin ich gespannt, mehr zu erfahren.
Ja, ich glaube also das Thema Ehrenamt, das haben wir bei uns natürlich auch. Die allermeisten Mitglieder von uns sind ja ehrenamtlich in der Partei und auch die ganzen kommunalpolitischen Aktiven, die sind ja auch in den Stadtverordnetenversammlungen, sind ja auch alle ehrenamtlich. Und das ist natürlich für uns auch immer so eine Sache. Wir legen sehr viel Wert auf die Rückkopplung mit den Ehrenamtlichen. Aber für uns ist das natürlich dann auch oft, wenn die Kinder haben, dann sind die vielleicht dann abends so um 9, setzen sich die Ehrenamtlichen hin und haben noch mal eine Stunde Zeit, sowas zu machen für die Partei. Und dann sind wir vielleicht diejenigen, die dann mal sagen, jetzt ist aber auch mal gut um 9. Also das verträgt sich halt leider nicht immer so gut, aber da sind wir halt dann diejenigen, die dann nochmal zurückstecken müssen und dann Rücksicht nehmen müssen auf die Ehrenamtlichen. Das gehört aber dazu.
Aber wenn du sagst, rückkoppeln, ist es ein, hey, erzähl mir kurz deine Meinung zu dem, was ich mir 8 Stunden lang in meinem Büro ausgedacht habe, oder triff eine Entscheidung, treffen wir gemeinsam eine Entscheidung, wie sind gerade deine Bedürfnisse aus deinem Arbeitsalltag im Gegensatz zu meinen Bedürfnissen, die so Politik in meinem ganzen Leben gerade widerspiegelt und überall passt das, was ich gerade gedacht habe.
Ach, tatsächlich ist das meistens jetzt der Kontakt zu den Ehrenamtlichen themenbezogen. Also weil wir sind ja wirklich so, wie gesagt, 24/7 dann auch quasi Politikerinnen und Politiker am Arbeiten inhaltlich. Das heißt, wie jetzt gerade, als wir vorhin die obdachlose Frau getroffen haben, die uns dann gesagt hat, hier in Wiesbaden, da funktioniert in der Teestube nicht alles, also da gibt es irgendwie kein Frühstück mehr und sie hat Hunger und so. Und dann einfach jetzt unserem Fraktionsvorsitzenden hier einfach schnell eine Voicemail zu machen, zu sagen, Ingo, kannst du da mal nachhören, was da los ist? Sehr viel näher dran als ich jetzt an den kommunalpolitischen Sachen. Also eher auf der Ebene, also tatsächlich inhaltlicher Austausch. Genau, aber natürlich, wir treffen uns bei Parteiveranstaltungen. Und dann geht es da auch darum, dass die uns mal auf den Zahn fühlen. Was macht ihr da eigentlich? Was habt ihr da für einen Antrag eingebracht oder so? Klar, das gehört auch dazu.
Du hast jetzt gerade auch schon angesprochen, dass Parteiarbeit auch im Ehrenamt sehr viel Zeit kostet. Und ich meine, du bist ja nicht quasi wahrscheinlich nicht in die Partei eingestiegen und bist sofort Landtagsabgeordnete gewesen, sondern der Weg ist ja so ein bisschen dahin. Und wir wollen mal noch, vielleicht erzählst du noch mal ein bisschen, was hat dich politisiert? Wie bist du zur Linkspartei gekommen oder auch generell zur Politik?
Ja, wie gesagt, ich komme aus Grünberg, da habe ich meine Kindheit verbracht, bin da aufgewachsen, bin in Licht geboren und da in Mittelhessen und auch in Grünberg, da gab es ja keine Linke in dem Sinne, also keinen linken Ortsverband oder Kreis, also es gibt einen Kreisverband in Gießen, aber der, ne, in Grünberg gab es damals nichts. Als ich so Jugendliche war und ich war schon so interessiert, habe mir immer mal so gerne Bundestagsdebatten angeschaut und fand das irgendwie alles ganz spannend und dann wollte ich auch aktiv werden, bin dann mal zur SPD gegangen nach Grünberg, zum Ortsverein, zu der Versammlung. Da waren halt, ich meine, das ist jetzt wahrscheinlich nicht anders, bei uns ja auch viele ältere Menschen, die halt da saßen. Und das war in so einer Kneipe bei so einem Italiener. Und damals war Thorsten Schäfer-Gümbel da und hat da einen Impulsvortrag oder sowas gehalten. Und das war schon ganz spannend, aber insgesamt fand ich das so als Jugendliche so dröge. Und dann bin ich zu den Grünen mal gegangen. Auch in Grünberg, die haben sich in einer anderen Kneipe beim anderen Italiener getroffen. Das war so die Aufteilung. Und das war mir alles zu unstrukturiert und irgendwie waren die so ein bisschen chaotisch und auch alle schon älter und dann habe ich es erstmal gelassen. Ja, und dann haben mich so ein paar Vorfälle im privaten Umfeld nochmal krasser politisiert. Einfach Erfahrungen mit so einem Zweiklassen-Gesundheitssystem, wo man einfach gemerkt hat, dass Angehörige, die einem sehr lieb waren, die schwer krank waren, einfach schlecht behandelt wurden, weil sie, und man hat gesehen, dass andere, die irgendwie privat versichert waren, ein Stockwerk oben drüber, deutlich besser behandelt wurden. Und dass diese Erfahrung zu machen, wie in unserem aktuellen Gesundheitswesen quasi mit den Menschen umgegangen wird, das hat mich zutiefst politisiert und habe gesagt, nee, das finde ich, das kann nicht sein in so einem reichen Land. Und in Marburg, als ich dann da Politikwissenschaften studiert habe, bin ich dann über den Studierendenverband der Linken, dem SDS, über Hochschulpolitik in die Stadtpolitik und da wurde ich dann quasi gefragt von der Linksjugend Zollet, ob ich nicht zur Landtagswahl als Jugendkandidatin antreten will. Und das habe ich dann gemacht und jetzt bin ich hier.
Aber was also ich meine, das ist so jetzt sich politisch zu engagieren, ist ja erstmal so das eine und einfach, weil man auch eine Meinung hat. Aber genau dieser Schritt dann zu sagen, okay, ich trete an und ich kann mir vorstellen, wirklich, ich meine, du konntest dir es wahrscheinlich nicht vorstellen, wie viel Arbeit ein Landtagsabgeordneten sein ist, aber also was war der Punkt, wo du gesagt hast, ja, und ich mache das jetzt, ich weiß nicht, wie aussichtsreich die Bewerbung damals dann war, aber.
Ja, ich glaube, als Linke, wenn du bei der Partei Die Linke sowas machst, musst du Überzeugungstäter oder Überzeugungstäterin sein. Weil, ich sag mal so, die Partei Die Linke ist eine kleine Partei, relativ klein, nicht immer mit besonders viel Prestige behaftet, für Die Linke zu kandidieren. Und das ist, ich glaube, wenn man jetzt wirklich Karriere, wenn das das Ziel ist, politische Karriere zu machen, dann geht man vielleicht lieber in eine andere Partei. Man muss wirklich Überzeugungstäterin sein und ich glaube, das war bei mir so und ich habe in der Linken einfach einen enormen Mehrwert gesehen, auch in Marburg, so einfach politisch, was wir vertreten haben, dass das halt die anderen nicht machen und dass das dringend gebraucht wird. Und ich dachte, ja, nochmal eine jüngere Stimme im Landtag kann nicht schaden. Ich habe mir dann gedacht, lieber nicht, als ich gefragt wurde, weil ich habe ja noch zu dem Zeitpunkt in Marburg gewohnt und da hatten wir schon jemanden im Landtag, den Jan Schalauske, der jetzt mit mir gemeinsam Spitzenkandidat ist. Der war quasi Marburger Linkenabgeordneter und ich wollte keine Konkurrenz sein, weil ich schätze seine Arbeit total und hatte da gar keine Lust auf irgendwelche, also dass da irgendwelche Untertöne reinkommen oder so, die überhaupt nicht intendiert waren. Deswegen habe ich erstmal gesagt, nee, den mache ich nicht. Ich will lieber in die Gewerkschaft, Gewerkschaftssekretärin werden. Das war so Plan B oder eigentlich Plan A. Und dann haben wir noch so ein bisschen hin und her diskutiert. Und der Jugendverband hat nicht locker gelassen. Wir brauchen noch einen Jugendkandidaten auf der Liste und so. Und dann haben wir das so abgesprochen, dass ich dann quasi nicht als Marburger Kandidatin in den Ring gehe, sondern als Jugendkandidatin, ne, und dass ich dann auch rumziehe. Und so bin ich dann auch nach Wiesbaden, in Wiesbaden gelandet.
Du, mit Wiesbaden sprichst du dann direkt auch den Ort an, wo wir heute den Podcast aufnehmen und auch dein Wahlkreis ist. Wo nehmen wir denn hier jetzt gerade auf? Also wir hatten ja dich gebeten, für den einen Ort auszuwählen, der dich irgendwie, der was Besonderes in deinem politischen Leben irgendwie politisiert hat oder so. Warum, wo sind wir?
Ja, wir sind hier im Freiwilligenzentrum in Wiesbaden. Das ist quasi so ein Zentrum, wo ganz viel Ehrenamt gebündelt wird, wo quasi ja hauptamtlich das Ehrenamt koordiniert wird in Wiesbaden. Und ich finde das einen ganz tollen Ort, weil ja ganz viel einfach passiert hier. Ich habe immer das Gefühl, Wiesbaden ist auch so ein bisschen so eine ältere Stadt. Ja, also sind viele ältere Menschen so im Stadtbild, die man so sieht, in der Innenstadt vor allen Dingen. Und so ein bisschen, ja, so eine Beamtenstadt, ne? Hier ist so der Landtag und das BKA und so weiter. Also ganz viele Behörden hier, also alles so ein bisschen behäbig, sage ich jetzt mal. Und als ich dann hierher gezogen bin, war natürlich ein mega Kulturschock, von Marburg nach Wiesbaden zu ziehen. Marburg, so eine linksgrüne alternative Studi-Stadt, total lebendig, total tolle linke Szene. Dann auch Wiesbaden war schon ein bisschen Kulturschock. Und dann war es einfach total erfrischend zu sehen, dass es hier mitten in der Stadt dieses Freiwilligenzentrum gibt, wo wirklich ganz, ganz viele Leute sich für das Gemeinwesen auch einsetzen und ehrenamtlich für diese Stadt und für die Gesellschaft und auch für Menschen, die es nicht so dicke haben, die gibt es in Wiesbaden nämlich auch, sich für die einzusetzen. Und ich habe hier beim Vorlesetag war ich aktiv für das Freiwilligenzentrum. Und ich finde es einfach eine super tolle Sache. Man merkt das Wiesbaden nicht sofort an, aber es hat eine aktive Zivilgesellschaft, die sich engagiert, auch für Leute, die nicht so viel haben.
Und ich fand es total spannend, als ich vor dem Freiwilligenzentrum auf dich gewartet habe. Und dann steht da so unten rechts ins Schild SeniorInnen und AusländerInnenbeirat. Und dann habe ich gesagt, oder merke ich gerade, du sagst, du findest es total gut, wie aktiv die Gesellschaft hier ist. Aber wie aktiv ist aus deiner Erfahrung die Gesellschaft und wie aktiv macht sie auch Jugend unsichtbar durch ihre Aktivität?
Ja, ich glaube, man hat natürlich, das ist jetzt nicht nur in Wiesbaden so eingefahrene Strukturen, wie Beteiligungsprozesse funktionieren, ne, die auch vorgeschrieben sind und die ja auch berechtigt sind und Berechtigung haben. Die verändern sich auch fortwährend, ja. Zum Beispiel, also ich finde es super, dass es Ausländerbeiräte gibt, ja. Das sind ja, ansonsten haben die Menschen ja gar keine Mitsprache, weil sie nicht wählen können und so weiter. Aber für Jugendliche oder junge Menschen gibt es so etablierte Beteiligungsformen nicht überall. Also ich glaube, will jetzt nicht lügen, 35% der hessischen Kommunen oder so haben eine Beteiligungsstruktur für Kinder und Jugendliche. Wiesbaden hat ein Jugendparlament, Marburg zum Beispiel hatte ein Kinder- und Jugendparlament, das war nochmal anders, es gibt ja auch unterschiedliche Formen davon. Ja, ich glaube, das ist noch nicht so etabliert wie andere so offizielle, strukturelle Beteiligungsformen. Aber ansonsten finde ich schon, dass junge Menschen in Wiesbaden, sage ich mal, in der Innenstadt so im Stadtbild nicht so auffällig sind, hinten am Schlachthof, ne? Da hängen halt viele Leute ab, aber hier ist schon viele alte Menschen.
Ich würde auch sagen, dass der Schlachthof natürlich mehr nicht alte Menschen anspricht als ältere Menschen. Weil ich merke selber, wenn ich in Wiesbaden was machen möchte, ich komme aus Wiesbaden, zieht es mich eher Richtung Schlachthof oder auch wenn man das als WiesbadenerInnen nicht so gern hört, manchmal auch nach Mainz, weil die einfach ein bisschen jünger aufgestellt sind. Und ich aber auch erlebe, das neue Bauvorhaben, also das war vor 3 Jahren mal neu, über dem Bahnhof die oberen 10.000 und dann kam lange Lücke und dann kam Quadratmeter, wo ich mir dann gedacht habe, so, ja okay, ich jetzt als gerade mitten im Studium steckender Mensch kann das gut lesen, regt mich wahnsinnig darüber auf, weil ich weiß, ich habe das Geld, mir dort etwas leisten zu können, wenn ich am Ende meines Berufslebens bin. Und das war wieder so die Erfahrung aus Wiesbaden, wo ich merke, ja, als Jugendlicher fällt es mir total schwer, in der Lebenswelt in Wiesbaden anzudocken.
Auf jeden Fall.
Eine strukturierte Form von Interessensvertretung sind ja natürlich auch die Jugendverbände, die quasi sich selbst eine Haltung erarbeiten in einer Partizipation. Und so ist auch der Hessische Jugendring, der jetzt gerade die Kampagne zur Landtagswahl dafür steige ich in den Ring durchführt und da auch irgendwie uns zu diesem Podcast hier inspiriert hat. Und wir wollen jetzt nochmal so ein bisschen auf verschiedene Themen eingehen und da hast du jetzt mit dem Thema Jugendbeteiligung schon das erste ganz gut angegriffen. Und Erik, was ist denn dein Eindruck zu dem Thema Jugendbeteiligung? Wie wird denn Gesellschaft, wie geht die Gesellschaft denn mit Jugend um?
Das ist total schwierig. Also aus meiner privaten Erfahrung ist es so, ja, Jugend wird irgendwie immer mal wieder gesehen. Ich höre immer mal wieder was davon in jeglichen Nachrichtenformaten, die es gibt, Social Media, sei es in der Tagesschau, sei es in den gedruckten Zeitungen, die mir begegnen. Wenn ich das jetzt aus meiner hauptamtlichen Brille betrachte, sage ich, oh, Jugend wird aber sehr unsichtbar gemacht oder Jugend wird immer so irgendwo mit gemeint, aber nie explizit mitgeredet. Wenn ich jetzt nochmal auf Corona schaue, dass wir uns sehr stark als BDK-Landesstelle dafür eingesetzt haben, in den Sommerzeiten müssen Jugendfreizeiten, Veranstaltungen, Angebote der außerschulischen Jugendbildung stattfinden, die sehr viel von Jugend für Jugend angeboten werden. Da waren wir auch schon mal im Gespräch anhand dieses Papieres und da merke ich, das finde ich total schade. Wir haben auch SGB 8, da sind Jugendbeteiligungen mit drin formuliert. Wir haben eine hessische Gemeindeordnung, in der Jugendbeteiligung mit formuliert ist. Hessen sagt, die UN-Kinderrechte finden wir gut. Überall steht Jugendbeteiligung mit drin, aber nicht überall ist Jugendbeteiligung zu sehen. Und das ist mein Eindruck, wo ich immer sage, gut, dass wir jetzt im Podcast sind und ich von dir mal deinen Blick darauf höre. Wo siehst du Jugend, wo siehst du Beteiligung?
Ja, ich glaube natürlich auf den verschiedensten politischen Ebenen. Das Gute ist, ich finde, die gute Nachricht ist doch, Menschen und auch Jugendliche organisieren sich, wenn sie ein Anliegen haben, unabhängig davon, was es für Strukturen gibt. Wir haben das mit Fridays for Future gesehen. Ne? Also Menschen organisieren sich, wenn sie ein Anliegen haben. So, und ich glaube, dass institutionalisierte Beteiligungsformen sind aber trotzdem wichtig, weil wir leben in einer parlamentarischen Demokratie und bestimmte Entscheidungsprozesse funktionieren auf eine gewisse Art und Weise. Und ich glaube, da braucht es beides. Ja, diese institutionellen Beteiligungsformen, aber auch quasi den Protest oder das, wie sich eben Jugendliche ausdrücken, ihre Interessen ausdrücken und sich selber organisieren. Deswegen, glaube ich, ist so ein verengter Blick darauf auch falsch. Jugendliche haben sich eingebracht, ganz viel in den vergangenen Jahren, in den politischen Prozess. Nicht immer nur über die Institutionen, aber auch in den Institutionen. Ich glaube, da gibt es mittlerweile auch eine gewisse Form von Ärger oder was ich auch vernehme, so ein bisschen, ja, man ist ein bisschen müde geworden, weil man gemerkt hat, egal was, wie wir uns eingebracht haben, verändert hat sich jetzt nicht immer was. Also wir sehen jetzt erst wieder, dass die Bundesregierung definitiv ihre Klimaziele nicht einhalten wird, die Landesregierung auch nicht. Das wird jetzt für die verschiedenen politischen Ebenen gelten. Und dass sich so wirklich was bewegt hat dadurch, klar, Kleinigkeiten vielleicht, ja, es hat viele Debatten angestoßen, gesamtgesellschaftlich. Ja, und für Hessen vielleicht, es gibt ja jetzt diesen Hauptjugendkongress, der ja auch vom Landesjugendring mit initiiert wurde, im Landtag durchgeführt wurde, das finde ich auch super. Ich würde mir nur wünschen, wir haben ja auch, es gab ja auch den Versuch, das ein bisschen verbindlicher zu gestalten, indem man so Themenpartnerschaften mit den Abgeordneten gemacht hat. Aber für mich bleibt einfach bei solchen Events immer der Eindruck der Showveranstaltung über. Ich kann mich dagegen nicht so richtig wehren. Also dass am Ende quasi dann wirklich von den Forderungen nicht verbindlich, was auch in den politischen Prozess einfließt. Und das finde ich halt schade und das frustriert, glaube ich, eher, als dass es motiviert. Deswegen, glaube ich, braucht es auch gewisse Rechte für solche Gremien, Jugendparlamente oder so. Ansonsten reine Showveranstaltung ist, glaube ich, sehr kontraproduktiv.
Okay, ich würde da sehr gern ansetzen, weil wir haben natürlich die Haltung, dass wir sagen, Rechte sind gut, aber eine bedürfnisorientierte Wahrnehmung und auch nachher ein Anerkennen und sagen, hey, ihr habt hier gerade im, sei es im HOP oder in euren eigenen institutionellen Jugendbeteiligung in der politischen Bildung, in den Organisationen, wo ihr seid, ihr habt gerade ein Bedürfnis geäußert. Wie sagt die Linke denn, ja, wir hören das, wir nehmen das ernst und ab heute in 3 Monaten könnt ihr euch im Kalender ein Kreuz setzen und da seht ihr die erste Umsetzung.
Ja gut, als Linke sind wir natürlich jetzt nicht in Regierungsverantwortung, können das jetzt nicht sofort umsetzen. Wir hatten ja ganz am Anfang der Legislatur, oder na, nicht ganz am Anfang, aber ziemlich am Anfang der Legislatur gemeinsam mit der Initiative Husky, die sich ja in Hessen für so ein Landesjugendparlament eingesetzt haben, haben wir gemeinsam eine Pressekonferenz gemacht und haben so verschiedene Vorschläge zur Jugendbeteiligung in Hessen gemacht. Was wir gemacht haben, was uns wichtig war im Vorfeld jetzt der Aufstellung unseres neuen Wahlprogramms, war, dass wir quasi verschiedene Initiativen, Vereine, Verbände, mit denen wir gut oder mit denen wir immer zusammengearbeitet haben, weil uns ist das wichtig, von unten, von der Basis und von den Betroffenen immer die Rückmeldung zu haben, was ist jetzt eigentlich wirklich, was steht an, was sind die Probleme, haben wir sowieso runde Tische gemacht, um zu den verschiedenen Themenformaten mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Was sagt aus eurer Perspektive, was sagt ihr, was ist wichtig, was muss in der nächsten Legislatur angepackt werden? Und so einen Zugang finde ich für Politik insgesamt wichtig, also den Leuten zuzuhören. Man muss ja nicht immer sagen, wir sehen das auch so, das war ja auch beim HOP Jugendkongress habe ich jetzt auch nicht sofort alle Forderungen gesagt, würde ich sofort umsetzen. Darum geht es ja auch nicht. Aber es ernst zu nehmen und wahrzunehmen und sich zu überlegen, okay, woher kommt diese Position? Wie kann man gemeinsam darüber, also ins Gespräch kommen und so. Und ich glaube, Menschen und auch Jugendliche merken sehr schnell, inwiefern sie ernst genommen werden im Gespräch und im politischen Prozess oder nicht. Deswegen genau immer auf Augenhöhe und mit den Menschen kommunizieren über das, was die Forderung ist oder was gewünscht wird. Und ich glaube, Jugendliche und junge Menschen und Kinder fallen halt bei dem ganzen Prozess häufiger hinten runter, weil andere halt viel lauter sind, ne? Andere Akteure. Junge Menschen haben dann Vertreter, die für sie sprechen und das einfordern, das ist auch wichtig. Aber deswegen ist es jetzt gut, dass wir eine Kinder- und Jugendrechtsbeauftragte haben mit der Miriam Selleke, die sich das auch quasi 24/7 ihre Aufgabe ist und das auch, finde ich, sehr gut macht, muss man ja auch mal sagen, dass es sowas gibt, die da immer wieder drauf pocht. Das braucht es auf jeden Fall.
Die Kinderrechtsbeauftragte hatten wir tatsächlich auch schon im Interview mal für im Rahmen der Sternsingerin-Aktion. Im letzten Jahr haben wir auch auf YouTube noch ein Gespräch mit ihr dazu. Es gibt jetzt so das eine Forderung, die auch so vom Hessischen Jugendring kommt, ist nämlich das Thema Fachstelle Jugendbeteiligung schaffen. Wie steht die Linke denn zu diesem Thema, dass auch quasi sowohl auf Landesebene, aber als auch in den kommunalen, es einfach aktive Unterstützung dafür gibt, dass diese Kommunalstrukturen eben darauf ausgerichtet werden, dass auch junge Menschen sich beteiligen können, weil das erleben wir ja auch immer wieder, dass dann gesagt wird, okay, ja, wir beteiligen junge Menschen, aber Dienstagmorgen um 10 Uhr während der Schulzeit, so, ne?
Ja, ich glaube, das ist eine sinnvolle Forderung, gerade so als Beratungsgremium mehr oder weniger, ne? Und da auch nochmal den Kommunen ein bisschen auf die Finger zu gucken, klingt jetzt ganz negativ, aber ihnen quasi beratend zur Seite zu stehen, wie man das gut umsetzen kann. Und da, das ist natürlich auch damit verbunden, dafür ein bisschen Druck zu machen, dass da auch wirklich kommunal ein bisschen was passiert. Trotzdem, glaube ich, scheitert es ja vor allen Dingen nicht immer daran, dass man das schlecht umsetzt, weil man kein Wissen darüber hat, sondern weil der politische Wille dann, der muss ja auch da sein. Ich glaube, es muss halt beides sein. Man muss wissen, wie man es gut umsetzen kann. Da hat man einen gewissen Beratungsbedarf. Es gibt aber, man muss aber auch wirklich den politischen Willen haben, zu sagen, ja, wir wollen das auch. Wir wollen Jugendbeteiligung auch auf kommunaler Ebene umsetzen. Und den, ehrlich gesagt, sehe ich den halt nicht überall in allen hessischen Kommunen. Also ich glaube, es sind so zwei Seiten einer Medaille. Und ich glaube, so eine Fachstelle kann auf jeden Fall helfen, den Kommunen, die das prinzipiell erstmal wollen, das auch gut umzusetzen. Aber ich sage jetzt mal, jetzt in unserer Sphäre der Politik wäre unsere Aufgabe, jetzt so wie ich mich, mein Selbstverständnis ist, dann dafür zu sorgen, dass sich da auch beim politischen Willen etwas bewegt, dass Kommunen das auch wirklich wollen.
Wenn ich jetzt nach meinem Verständnis ausgehe, bedeutet ja auch politische Bildung eigentlich, ich versuche jemanden zu politisieren, aber nicht mit der Werbetrommel daneben zu stehen und sagen, nur weil es eine politische Veranstaltung von einer Partei oder einer Fraktion, von der Kirche, von freien WählerInnen ist oder von einer Bürgerinnenschaft, die stehen ja nicht mit der Werbetrommel dahinter, aber ich glaube, das ist sehr häufig das Bild, was man davon hat. So, oh, hier geht es irgendwie um Politik, ah, da versucht jemand irgendwie Werbung für seine eigene Sache zu machen und gar nicht das Aufstellen und Vorbereiten von Kindern und Jugendlichen einfach auf die politische Welt, in der sie sich bewegen und wo sie überall eine Mitwirkung haben und wo sie auch mal sehr laut werden können, wie bei Fridays for Future, und sagen können, hier wird gerade etwas von unserer Zukunft fremdbestimmt, wo wir sagen, das ist aus unserer Hand gerissen worden, aber das Recht über das Entreißen, das wurde uns genommen und wir dürfen noch nicht mal uns darüber wirklich beschweren, weil dann wird auf einmal mit Argumenten um sich geworfen, die schwer nachvollziehbar sind für Personen, die nicht viel in der politischen Bildung politisiert wurden.
Hm. Ja, ja, auf jeden Fall. Und gleichzeitig, glaube ich, geht es auch immer darum, manchmal stört mich in der gesamten Debatte so ein komisches Politikverständnis von, naja, die Jugendlichen müssen jetzt quasi auf den Parlamentarismus vorbereitet werden. Also sie müssen jetzt lernen, wie das funktioniert. Deswegen machen wir jetzt überall Jugendparlamente und da können sie lernen, um ein besseres Verständnis für Parlamentsarbeit. Also das ist auch wichtig, also will nicht falsch verstanden werden, aber ich glaube, für eine Hinführung zu politischen Prozessen, zu politischem Bewusstsein, glaube ich, ist was wie Selbstorganisierung, wie zum Beispiel im Rahmen von einer Schülervertretung oder sowas, auch wichtig, weil da kann man Selbstwirksamkeit auch wirklich merken. Ne? Man ist nicht so ganz so eingebunden in so feste, starre Prozesse, die jemand anders beschlossen hat, sondern man hat quasi seine eigene Interessensvertretung und kann sich darüber organisieren. Und dann ist natürlich schon, dafür braucht es halt gute Rahmenbedingungen. Und ich glaube, in Hessen sind jährlich irgendwie 80.000 Euro oder sowas gibt es für die Schülervertretung. Und das ist halt, das führt halt dazu, dass manchmal jetzt Leute, die Schüler, die nicht so viel Kohle haben, ich habe jetzt letzte Woche mit einem darüber geredet, der sagt, ich konnte halt nicht mitfahren zu einem Treffen von der Schülervertretung, weil einfach das Reisebudget war aufgebraucht und er konnte sich das halt selber nicht leisten. Also kann er nicht dabei sein. Und ich glaube, das sind genau die falschen Signale. Ich glaube, da brauchst du gute Rahmenbedingungen und dann die Jugendlichen sollen dann den Rest sich selber organisieren. Genau, so würde ich sagen, also auch Selbstorganisierung ist ein wichtiger Prozess.
Wir sind jetzt schon so langsam so eingebogen auf das Thema der politischen Bildung, die auch als Maßnahme gegen die Demokratiegefährdung an sich entgegenwirken soll. Und Erik, wie sind wir da oder was nehmen wir da so wahr und was würden wir uns denn da so in dem Bereich wünschen?
Du hast es gerade mit einem schönen Beispiel schon angesprochen. Von Projektförderungen würden wir sehr gern in Strukturförderungen gehen. Oder auch einfach mal ein offenes und ehrliches Gespräch. So, wie viel Geld brauchen wir? Wie viel Geld muss auch gegeben werden? Aber auch in die, ich würde mittlerweile sagen, normalen und verständlichen Prozesse der politischen Bildung, wo man sagt, hey, wir lassen hier einfach gerade sehr viel zu. Natürlich sollten wir Qualitätsstandards vorher definieren, wo wir sagen, ab hier fängt Demokratie für uns an, ab hier tun wir uns schwer mit einem gemeinsamen Verständnis von Demokratie. Und dass da die Politik die Rahmenregelung nutzt und sagt so, hey, das stellen wir euch zur Verfügung und inhaltlich seid ihr total frei, aber wir haben uns auf eine gemeinsame Spielwiese geeinigt.
Hm. Ja, also was mich halt so ein bisschen, ich bin ja so nicht so lange in der hauptamtlichen Politik, aber was mich ein bisschen frustriert, ist, dass es wie so ein Hamsterrad ist. Weil auf der einen Seite wissen wir ja alle, dass Demokratiebildung, Förderung von Demokratieprojekten, Projekte gegen Rechtsextremismus, außerschulische Bildungsprojekte, all das wirklich wichtig für diese Gesellschaft sind und dass wir das dringend brauchen. Ich glaube, darauf würden sich fast alle politischen Akteure irgendwie vereinbaren können. Und gleichzeitig sind wir mit einem regelmäßigen Abstand immer in den gleichen Diskussionen von ja, jetzt sollen wieder Gelder gekürzt werden, jetzt läuft das Projekt aus, wer finanziert dann das nächste Projekt? Und das finde ich einfach frustrierend zunehmend. Und ich glaube, die Träger finden es noch viel mehr frustrierend, also mit denen ich rede darüber. Jetzt steht irgendwie, die Ampel will jetzt wieder irgendwie bei Demokratieprojekten kürzen. Jetzt stand auch wieder ein Kollege bei einer Podiumsdiskussion vor mir von den Naturfreunden, die gesagt haben, so, ja, das, dann können wir wahrscheinlich ab nächstem Jahr dieses Projekt einfach nicht mehr fortsetzen, was wir gerade machen. Kann das Land jetzt bitte dafür einspringen? Und so ist ja die ganze Zeit so ein Verteilungsprozess von, man beschäftigt sich damit, wie können wir überhaupt garantieren, dass diese Arbeit weiter fortgesetzt werden kann. Und das finde ich total frustrierend. Und finde ich auch nicht so angemessen, wie wir eigentlich jetzt alle uns darauf einigen können, dass das wichtige Arbeit ist. Wir sagen immer, in Hessen leiden unter einer aktiven Projektitis. Also, dass man quasi alles immer über Projektgelder steuert. Und das führt halt zu so viel Arbeit und so viel Aufwand für alle Beteiligten. Und das gilt nicht nur für außerschulische Bildung oder Demokratieprojekte, sondern auch bei vielen anderen sozialen Trägern ist das so, in sozialen Projekten. Deswegen haben wir gesagt, ja, wir wollen sozusagen das beenden, diese Projektitis, und in eine Dauerförderung reinkommen. Ich finde, es ist halt auch so ein Verständnis von, man vertraut auch den Trägern, dass das, was sie machen, gut ist. Dass es eine wichtige Arbeit ist, dass nicht immer ein neuer Projektantrag gestellt werden muss. Ja, wie gesagt, ich finde das, und dann auch diese Verteilungsfragen immer und immer wieder, steht irgendwas auf der Kippe und wer finanziert jetzt eigentlich was, finde ich zunehmend frustrierend, ehrlich gesagt.
Ist das, wie du es formuliert hast, eine Angst vor einer Entscheidung?
Nee, ich glaube, es ist wirklich eine Frage von politischer, naja, man will es quasi, diese Kontrolle darüber, für was man öffentliche Gelder ausgibt, ungern sozusagen so abgeben, glaube ich. Also man will irgendwie gucken, also ich verstehe das ja aus so einer Sicht von, wir haben Verantwortung für diese Steuergelder, die wir haben, also müssen wir auch gucken, dass damit anständige Sachen passieren. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Aber wenn man doch weiß, man hat einen Träger, den kennt man, wie den BDKJ zum Beispiel, der macht die und die Arbeit, die kennen wir, mit jungen Menschen, die ist prinzipiell wichtig und sinnvoll. Und dann sozusagen immer wieder was Neues zu überlegen, sich an Förderstruktur, wo man sich dann so reinzwängen muss und zu gucken muss, passt das jetzt, können wir uns darauf, auf dieses Projekt, passt das noch zu unserer Struktur? Das ist, ich finde das unnötig. Das ist einfach, es ist mehr Arbeit für alle, und eine Dauerförderung, finde ich, würde halt gerade würde das einfach erleichtern, die Arbeit für die Leute.
Voll, und genauso bin ich auch bei dir, wie sich auf Politikseiten Gedanken gemacht wird, so, wir müssen hier kurz was an den Rahmenbedingungen ändern, damit es noch zu uns irgendwie passt, dass wir das gut vertreten können, stehen wir ja als ProjektantragstellerInnen auch immer da und sagen so, okay, eigentlich möchte ich das und das machen, aber jetzt muss ich es umformulieren, damit ich auch das Geld bekomme, und dass das dann auch so einen großen Einfluss auf unsere Arbeit hat, wo wir aber auch gut mit handeln können, wir uns aber auch immer wieder vor der Herausforderung sehen, wir sind ja nicht einfach so Staatsbürger geworden, wir sind ja nicht mit dem Wissen über die Politik, über Deutschland so auf die Welt gekommen, sondern wir sagen, wir haben unsere Strukturen, wir haben unsere Arbeit, wir haben unser Verständnis, und das wollen wir auch überall wieder sehen. Und da, wenn wir uns jetzt die Hand drauf geben können und sagen, ab sofort nur noch Strukturförderung, ey, ich gebe dir drei Hände, ich finde irgendwo noch eine dritte Hand.
Glaube ich.
Ein ganz großer Hintergrund dieser Forderung ist ja aber auch, dass bestimmte Projekte ja dann scheinbar auch immer wieder ideologisch in Frage gestellt werden. Also, und dieses Wort ist ja jetzt, sage ich mal, auch ein bisschen hochstilisiert worden, insgesamt von verschiedenen Parteien. Aber im Prinzip ist ja auch eine große Angst, dass Projekte aus politischen Gründen nicht fortgesetzt werden. So, ne? Wo man dann sagt, naja, Minderheitenschutz ist nicht mehr so wichtig. Also wir haben ja jetzt auch zum Beispiel das NDC, also Netzwerk für Demokratie und Courage im Hessischen Jugendring, was sehr wichtige Arbeit macht. Oder auch die Landesstelle für queere Jugendarbeit, die dementsprechend, wenn man so sich ein bisschen umguckt, von einzelnen Parteien teilweise einfach gestrichen werden würden, wenn sie könnten.
Gut, das stimmt. Ich glaube, die Angst davor, vor politischen Entscheidungen, ist ja so ein bisschen Symptom von einem gesellschaftlichen, ich würde sagen, gesellschaftlichen Rechtsruck oder einer Veränderung in der Gesellschaft, dass einfach zunehmend jetzt sage ich mal, das ist ja eigentlich, ist es ja total gut, dass wir sagen, wir haben politische Prozesse und natürlich können gewählte Abgeordnete darüber entscheiden, wie öffentliche Gelder verwendet werden. Das ist ja erstmal eine gute Sache. Das ist ja eine enorme Errungenschaft. Und deswegen ist es ja erstmal gut, dass man, dass da die Entscheidung liegt, dass man das politisch entscheiden kann, dass das nicht irgendwie naturalisiert wird und gesagt wird, das war schon immer so, deswegen müssen wir das immer fördern. Da muss man auch vor, ne? Sondern es ist ja eine Sache, Gesellschaft ist veränderbar. Und jetzt haben wir halt die Situation, die bittere würde ich jetzt sagen, dass wir gesellschaftlich in eine Lage kommen, wo auch Kräfteverhältnisse sich so verändern, dass bestimmte Formen von, ja, von Projekten, von Strukturen, die es bisher gab, möglicherweise, weil bestimmte politische Kräfte halt stärker werden, dann auf der Kippe stehen. Und das ist ja politisch sozusagen, auf einer politischen Ebene muss man das angreifen und sagen, dass man das natürlich zurückweist, ja. Aber das ist halt das die Kehrseite davon, ne? Dass man natürlich auch, wenn politisch das Pendel in eine andere Richtung umschwingt, dann natürlich auch Strukturen irgendwie gefährdet sind. Deswegen macht man das natürlich so, zu gucken, eigentlich würde ich jetzt sagen, wie man diese Strukturen, die man unterstützenswert findet, politisch, wenn man sich darauf geeinigt hat, dass man die auch absichert in irgendeiner Form, längerfristig. Und das wurde irgendwie versäumt. Ich sage jetzt mal so ganz platt, wer das richtig gut gemacht hat, war Donald Trump. Der hat in seiner Amtszeit alles dafür getan, dass auch nach seiner Amtszeit sozusagen es allen, die was anders machen wollen, als er möglichst schwer gemacht wird. Also der hat das wirklich hervorragend geschafft, denn wie er den Supreme Court besetzt hat, so beim Paradebeispiel, wo jetzt halt lauter so erzkonservative und rechte Richterinnen drin sitzen und Richter. Und deswegen, glaube ich, hat man so ein bisschen verpasst, die Projekte, die wir als gesellschaftlich als wichtig erachten, so auszustatten und Grund zu fördern, dass sie auch Bestand haben, auch falls irgendwie mal politische Mehrheitsverhältnisse nochmal in eine andere Richtung gehen sollten.
Ich glaube, da können wir auch ganz gut an unser drittes Hauptthema sozusagen anschließen. Und zwar wollen wir da nochmal ein bisschen in den Bereich von Partizipation und rassismuskritische Veränderungen und so weiter reingehen. Erik, vieles von dem, finde ich, ist jetzt schon gut anschlussfähig, aber was ist dann unsere Haltung da?
Ich finde sie sehr einfach, aber irgendwie schwierig zu benennen, weil wenn wir uns sehr stark mit Rassismus auseinandersetzen, ist es sehr schwer, irgendwie den Schutzraum für alle gleich offen zu halten und zu benennen. Aber unterm Strich würde ich das so nicht formulieren. Gesamt zusammenfassend würde ich sagen, wie sensibel sind wir selber für unser eigenes Handeln, aber wo merken wir auch, hey, hier fehlt der Schutz, den du gerade an deinem Beispiel benannt hast, für unsere eigenen Strukturen, um zu sagen, hey, wir müssen uns gerade selber davor schützen, uns zu entdemokratisieren oder Strukturen in unsere Lebenskultur einfließen zu lassen, mit der wir sagen, das fällt mir total schwer, mit der zu arbeiten. Da merke ich gerade, das kann ich nicht so als direkten Punkt benennen, aber ich merke, seit 2018 gibt es im Hessischen Jugendring die Auseinandersetzung damit. Es gibt eine, sehr einfach gesagt, eine Checkliste. Bin ich in meiner eigenen Institution rassistisch? Wo begegnet mir Alltagsrassismus? Wo ist es Kulturrassismus? Aber auch der Sichtbarkeit von Jugendorganisationen oder Jugendbeteiligungsformaten, die Personen aus Migrationshintergründen immer wieder versuchen, in eine Sichtbarkeit zu heben, wo ich selber sage, hey, das ist eine Sichtbarkeit, die ist wahnsinnig gut, die muss ich unterstützen, die wird irgendwie wenig sichtbar.
Ja, ja, also das ist ja ein Teil des Problems, sage ich jetzt mal. Ich finde auch bei Jugendverbänden, nicht nur bei Jugendverbänden, ist ja bei Parteien auch so. Ja, überall quasi, wer beteiligt sich eigentlich, wer hat die Ressourcen, sich einzubringen, wer wird angesprochen, wer fühlt sich angesprochen durch gewisse Angebote. Ich glaube, das Problem haben wir alle irgendwie. Und deswegen ist es total wichtig, dass wir uns alle gesamtgesellschaftlich fragen, okay, woran liegt das eigentlich? Und wie kann man auch eigene Strukturen verändern und eigenes Denken verändern? Ich bin ja ein totaler Fan von, ich sage jetzt mal was Provokatives, von Wokeness, auch wenn das sozusagen zu so einem Kampfbegriff geworden ist, was ich total ablehne. Weil aus einer ganz einfachen Perspektive bin ich sozusagen dankbar dafür, dass das immer mehr ins gesellschaftliche Bewusstsein kommt. Ich denke, wir wollen doch alle respektvoll miteinander umgehen. Wenn man es auf dieser Basis sieht, würden doch alle zustimmen, dass man einfach mit einem gewissen Respekt einer anderen Person gegenübertritt. Und wenn man weiß, oder wenn man gelernt hat, wenn man dazugelernt hat, dass bestimmte Sachen andere Menschen verletzen, dann will man die doch nicht machen. Also auf einer ganz einfachen Ebene, das will doch keiner. Niemand will doch bewusst, das will doch eigentlich keiner, will man doch nicht andere verletzen. Und man macht es vielleicht unbewusst und deswegen muss man, glaube ich, sollte man doch bereit sein zu lernen, wie man das nicht machen kann, wie man das schafft, irgendwie so durchs Leben zu gehen, dass man anderen Menschen nicht schadet. Und ich finde es einen großen Fortschritt, dass wir das machen und dass da gesellschaftlich auch einen Veränderungsprozess gibt. Und ich glaube, den müssen alle durch. Ich würde jetzt auch sagen, auch die Linke als Partei, selbstverständlich. Ich als Person, natürlich. Also klar, ich bin in einem sehr weißen Umfeld, Mittelhessen, das war ein total weißes Umfeld. Ohne Menschen, da gab es Menschen, die gelebt haben, die Russlanddeutsche waren. Okay, das war sozusagen der einzige Kontakt so wirklich mit Menschen, die jetzt nicht biodeutsch in dem Sinne waren. Und deswegen glaube ich, finde ich das einfach eine wichtige Auseinandersetzung und finde es auch gut und wichtig, dass Jugendverbände die auch führen. Und alle gesellschaftlichen Akteure müssten das eigentlich tun, auch wenn es nicht so ein ganz einfacher Prozess ist.
Genau, mir ist gerade noch der Begriff Critical Whiteness eingefallen, beziehungsweise vielleicht noch größer, im weitesten Sinne Machtmissbrauch, wo wir selber, glaube ich, total viel lernen. Du hast es sehr schön für dich formuliert, wie es bei dir war. Wo ich aber auch merke, ich stoße immer wieder an Grenzen, wo mir Personen begegnen, die sagen, ich kann mich gerade nicht damit auseinandersetzen, weil ich mir noch nicht sicher bin, wie ich gerade meinen Schulabschluss schaffe. Und ich muss mich gerade auf andere Dinge in meinem Leben konzentrieren, arbeiten, wo ziehe ich hin, wie sind gerade meine Familienverhältnisse. Und denen möchte ich natürlich keinen Rassismus per se irgendwie unterstellen, wenn wir das jetzt wieder auf den Rassismus eng führen. Ich aber auch erlebe, mit denen ins Gespräch zu kommen, ist schwierig, weil sie nicht die Ressource dafür haben, sich selber mit sich selber wieder einmal auseinanderzusetzen. Und dann schließt es vielleicht auch schon in einem Schleifengedanken wieder an unser erstes Thema an, weil ihnen die Form der Jugendbeteiligung fehlt, weil sie das nicht gelernt haben, sich selber kritisch mit Themen auseinanderzusetzen und zu sagen, wo ist eigentlich gerade mein Standpunkt dafür?
Klar, ich glaube, dass man nicht weiterkommt, wenn man Menschen Vorwürfe macht, wie sie mit dem Thema umgehen. Ich glaube, das bringt niemanden weiter. So, und das finde ich auch, das ist nicht zielführend. Ich glaube, was mir wichtig ist die Haltung, die Menschen zu Themen entwickeln. Und ich finde, man kann eine Haltung haben von, ey, sorry, ich kann mich damit gerade jetzt nicht auseinandersetzen, weil XY ist ja auch vollkommen in Ordnung. Mit einer gewissen Haltung an die ganze Sache ranzugehen und sich im Zweifel, wenn man was richtig Blödes gesagt hat, macht ja auch jeder mal, sich auch einfach zu entschuldigen und zu sagen, ey, sorry, das war jetzt wirklich nicht so gemeint oder so. Dann denke ich nochmal drüber nach, aber oder man sagt halt, boah, nee, kein Bock, mich damit auseinandersetzen, ist mir eigentlich auch egal. So, gibt Wichtigeres. Das ist eine andere Haltung. Und ich glaube, deswegen kommt es da immer auch auf die Haltungsfragen an und wie man es auch vorlebt. Das ist eben nichts irgendwie, wie es immer so dargestellt wird, absurdes, elitäres irgendwas ist, sondern dass es basically darum geht, wie gehen wir eigentlich miteinander um und mit welcher Haltung gehen wir aufeinander zu. So, und deswegen ich bin davon immer, also mich nervt es total, diese Gegenbewegung irgendwie, dass das so genutzt wird, dass Menschen Zeit brauchen, sich damit auseinanderzusetzen, die sie oft nicht haben, dass das so politisch genutzt wird, um das Anliegen zu diskreditieren. So, deswegen, ich glaube, auf einer Augenhöhe sich zu begegnen und zu versuchen, eine Haltung zu entwickeln, respektvoll miteinander umgehen zu wollen, ich glaube, dann ist schon viel getan. Niemand erwartet ja, dass jeder gleich das alles durchdrungen hat.
Ne? Allerdings haben wir auch feststellen müssen, selbst in dem Thema, ich meine, die katholischen Jugendverbände sind jetzt nicht frei von einer deutlichen Abgrenzung zu zum Beispiel vielen migrantischen Personen. Auch wenn die katholische Kirche sich erstmal sehr international aufstellt, muss man sagen, dass unsere Jugendverbände doch recht wenig Migration, einen recht geringen Migrationsanteil haben, wenn auch klar ist, das funktioniert genauso gut. So, ne? Unser Problem war so ein bisschen auch tatsächlich, dass die Ressource dann wieder gefehlt hat. Also wer kümmert sich darum, ein Konzept für den Verband zu erarbeiten und dann auch zu den Leuten hinzugehen und so weiter, wo wir einfach gemerkt haben, dass die Auseinandersetzung mit dem Thema einfach so viel Ressource verschlingt, dass das nichts ist, was wir jetzt komplett einfach mal selbst leisten können. Wir konnten halt verschiedene Töpfe damals dann auch durch Corona anzapfen, aber da sehe ich auch für die Gesellschaft einfach eine riesige Aufgabe für, genau.
Und ich würde bei dir noch kurz ergänzen, die Ressource fehlt oder ist schwierig zu finden, aber auch das Wissen, hey, das macht nichts, wenn wir das als Jugendverband für uns machen, ohne betroffene Personen oder Personen, die das selber erlebt haben, mit in unseren Prozess einzubinden, weil dann wäre es auch wieder ein, wir entscheiden über eure Köpfe hinweg, wir reden über euch anstatt mit euch. Und das ist natürlich in der katholischen Wortwahl ist es eine Diaspora für uns, dass wir nicht viel mit Migrationsjugendlichen gerade aktiv zu tun haben und uns damit aber bewusst auseinandersetzen möchten und sagen, okay, wir können uns aber schwierig mit einem Imaginären auseinandersetzen.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja, das Ähnliches gilt ja bei uns auch. Also die Frage von, genau, warum sind bestimmte Leute hier und bestimmte Leute nicht hier? Und wie können wir dafür sorgen oder wie können wir darüber reden oder Sachen verändern, ohne dass wir wissen, was eigentlich die Bedürfnisse sind? Ne? Beißt sich irgendwann die Katze auch in den Schwanz. Aber ich glaube, also eigentlich braucht man ja so ein Verständnis von, klar, auch migrantische Jugendliche sind ja organisiert. Ne? Die organisieren sich halt anders. Nicht in den Strukturen, wie jetzt vielleicht das andere machen. Und die Frage ist dann halt immer, wie kann man da Verbindungen herstellen? Und wie kann man an der Lebensrealität anknüpfen von den jungen Leuten, ne? Und deren Bedürfnisse wahrnehmen und dahin gehen, wo sie sind. Und vielleicht muss man auch, ist vielleicht auch eine bittere Pille, aber vielleicht muss man auch akzeptieren, dass diese Jugendlichen sich nie in dem Sinne in den Organisationen organisieren werden, wie es andere machen. Ja, ich glaube einfach, das liegt natürlich auch an einer gewissen Segregation in der Gesellschaft, dass bestimmte Leute eher Zugang zu anderen Sachen haben. So. Und ich glaube, allein Bildungsarbeit wird das nicht lösen können und auflösen können. Aber dennoch bleibt ja der Anspruch richtig, ne? Zu sagen, wir sind halt ein Verband oder auch eine Partei, die natürlich irgendwie versucht, auch Angebote so zu gestalten, dass sie inklusiv sind für die Gesamtgesellschaft.
Ja. Genau, also ich meine, Integration, Inklusion, sind ja dann auch nochmal gerade aus dem Bereich von Menschen mit Behinderung so das Thema. Und da ist einfach auch nochmal ganz klar, dass wir auch hier irgendwie diese Selbstorganisation in welcher Form auch immer auch stützen müssen. Natürlich möglichst, dass daraus dann vielleicht auch migrantische Verbände rauskommen, die in ihrer Weise sich organisieren, aber auch sich zum Beispiel auch mit uns als hessischer Jugendring auseinandersetzen und dementsprechend da eine Stärkung oder von neuen Personenkreisen mit eingenommen wird, auch wenn wir das jetzt vielleicht als katholischer Jugendverband nicht schaffen werden, wie du sagst. Wir sind soweit eigentlich schon am Ende, auch von der Zeit her. Deswegen würde ich jetzt nochmal so ein bisschen in die Schlussrunde einläuten und nochmal so drauf schauen, wie blickst du jetzt auf die Jugendverbände und wofür steigst du auch in den Ring, was du jetzt gehört hast von den Jugendverbänden und andersrum, Erik, was nimmst du so mit, können Jugendverbände auch vielleicht nochmal von der Haltung einer linken Politikerin lernen und wie sehr aufgehoben hast du dich jetzt hier gefühlt in diesem Gespräch?
Ja, also ich nehme auf jeden Fall mit, dass Jugendverbände ähnliche Thematiken haben wie andere gesellschaftliche Akteure auch, wie Parteien oder so in bestimmten gesellschaftlichen Fragen. Aber eben auch, dass uns ein Anspruch eint, irgendwie, glaube ich, so ein Menschenbild, alle Menschen irgendwie mitzunehmen und irgendwie ja, ein gutes Umfeld bieten zu wollen und ja, dass alle Menschen irgendwie Teil dieser Gesellschaft sein können, irgendwie gleichermaßen. Und politisch würde ich auf jeden Fall auch nochmal mitnehmen, die Frage nach einer Koordinierung von Jugendarbeit auf Landesebene und die Frage von einer auskömmlichen strukturellen Finanzierung jenseits von Projekttöpfen. Das wären ja so die zwei politischen Sachen, würde ich sagen, auf Landesebene, die ich auf jeden Fall nochmal mitnehme und wo wir, glaube ich, auch gute Anknüpfungspunkte haben.
Paul, du hast mir ein bisschen meine Worte vorweggeredet. Ich glaube, dass wir an sehr vielen Themenstellen sehr viele Überschneidungspunkte haben und wo wir uns gut verbinden können, um das Thema einfach stärker voranzubringen. Und das fand ich nochmal sehr bereichernd für mich und meine Arbeit zu wissen, okay, wir klopfen nicht nur bei der Politik an und gehen zu jeder einzelnen Partei, sondern wir wissen auch sehr gezielt, wenn wir gewisse Themen umsetzen wollen, Beteiligung vielleicht von Projektförderung in strukturelle Arbeit, gehen wir nochmal stärker zu euch. Und das finde ich sehr schön, auch nochmal die Vielfalt der Parteien jetzt von dir für die Linke repräsentativ zu hören und zu wissen, diese Verbündete, der schreibe ich jetzt ein Newsletter, damit wir immer im Kontakt bleiben.
Sehr schön, immer gern.
Genau, und damit sind wir am Ende. Da bleibt eigentlich nur noch eine Frage für uns. Was machst du nächstes Jahr vom 18. bis zum 21. April 2024?
Wisst ihr, wenn ich wüsste, was ich morgen mache, dann wäre ich schon ganz glücklich. Also aktuell ist ja wirklich irgendwie so, ist ja die Hölle über einen hereingebrochen Termin. Ich kann's euch nicht sagen. Also im April, ist da Osterferien schon?
Nee, ne? Ist schon vorbei.
Ist schon vorbei. Deswegen, ich über die Osterferien würde ich, glaube ich, gerne wegfahren, aber ansonsten weiß ich es noch nicht.
In dem Zeitraum findet die nächste 72-Stunden-Aktion des BDK statt und da versuchen wir natürlich auch immer quasi verschiedene gesellschaftliche Personenkreise und Bubbles zusammenzuschließen und natürlich auch der Politik zu zeigen, wie Jugendverbandsarbeit sich versteht und sich für andere einsetzt und wenn wir dich da auch als vielleicht als eine Patin oder so einsetzen könnten, wäre das wunderbar.
Na, sehr gern. Gern doch.
Wunderbar. Und damit sind wir dann schon am Ende und wir sagen herzlichen Dank für das Gespräch und dann bleibt nur zu sagen, dass wann die Landtagswahl ist.
Am 8. Oktober ist die Landtagswahl und allen ist zu raten, ihr Wahlrecht auch zu nutzen.
So ist es.
Politik im Boxring, der BDKJ Hessen Podcast. Produktion durch BDKJ Hessen im Rahmen der Kampagne des Hessischen Jugendrings »Dafür steige ich in den Ring«. Vielen Dank an alle GesprächspartnerInnen. Weitere Infos zur Landtagswahl auf Social Media und auf der Homepage des Hessischen Jugendrings. Alle Links in den Shownotes.